Ja, ich bin sozusagen der Letzte als medizinisch-internistischer Onkologe. Es freut mich, dass Sie trotzdem noch da sind, trotz des schönen Wetters. Und darf Ihnen jetzt eben ein bisschen über die Therapie und die Neuigkeiten zur fortgeschrittenen Erkrankung etwas erzählen. Wie gesagt, wir haben jetzt gehört über die Diagnostik, das Frühstadium. Jetzt, was machen wir im metastasierten Stadium? Dieses Slide haben Sie schon gesehen, ich habe es nur noch eine Spur weiter entdeckt. Also dieser Trend setzt sich fort, die Mortalität sinkt, auch über das Jahr 2008 hinaus. Da möchte ich gar nicht drauf stehen bleiben. Ja, das ist die heutige Therapielandschaft. Das haben wir in den letzten Jahren eigentlich bekommen oder dazu bekommen, vor allem in diesem fortgeschrittenen Bereich des Prostatakarzinoms. Da möchte ich dann nachher auch hinkommen. In den letzten einem oder eigentlich im letzten Jahr sind auch neue Studien bzw. neue Daten erschienen in diesem Bereich. Das ist ganz interessant, eine Gruppe, die ein bisschen vernachlässigt worden ist, Patienten, die sind hormonsensitiv, trotzdem metastasiert. Was machen wir da? Und ich denke, die zwei Studien, die ich Ihnen da präsentieren möchte, haben, glaube ich, unsere Therapie und unsere Therapieentscheidung doch verändert. Die erste Studie dazu ist die CHARTED-Studie, 400 Patienten ungefähr jeweils in zwei Arme randomisiert, und zwar Patienten, die eben metastasiert waren, aber eben hormonsensitiv. Bis jetzt ganz klar eine Indikation für eine Androgen-Deprivation-Therapy, also eine Antihormontherapie. Und das wurde eben verglichen mit einer Antihormontherapie gemeinsam mit Chemotherapie, gemeinsam mit Docetaxel, eben für ungefähr, also nicht nur für ungefähr, also für 6 Zyklen. Und das ist rausgekommen, und das sind für einen Onkologen, für den also internistischen Onkologen wie mich, doch sehr beeindruckende Daten. Denn wann hat man denn jemals gesehen, dass das mediane Überleben um doch mindestens 12, 15 Monate verlängert worden ist? Kann mich da schwerlich erinnern, dass das so war. Also wir haben sozusagen die Kombination Docetaxel plus einer Antiandrogentherapie 57 Monate Overall Survival, 57 Monate Gesamtüberleben versus bis jetzt die Standardtherapie Androgen Deprivation alleine 44 Monate, eine Hazard-Ratio von 0,6, also 40-prozentige Reduktion des Todesrisikos. Woraus speist sich denn dieses Überleben? Wenn man sich die Daten ein bisschen genauer anschaut, sind das vor allem Patienten, die eine sogenannte High-Volume-Disease hatten. Also Patienten, die über 4 Metastasen hatten, viszerale Metastasen oder Metastasen auch außerhalb des Achsenskelettes. Diese Patienten haben besonders von dieser Therapie profitiert. Also Chemotherapie plus Antiandrogentherapie. Wenn man sich eben die Patienten ansieht, die das eben nicht hatten, Patienten sozusagen mit einer Low-Volume-Metastatic-Disease, dann ist de facto kein Unterschied zwischen Chemotherapie plus Antiandrogentherapie versus der bis jetzige Therapiestandard. Und das sieht man auch in der Subgruppe. Also die Patienten, die einen hohen Gleason-Score hatten, hohe Metastasierung, einen hohen Gleason-Score, die profitieren besonders. Und vor allem die Patienten profitieren. Also das hat mal für einiges Aufsehen gesorgt. Ich war auch auf diversesten Kongressen, gab es gleich mal zwei Lager, die starken Befürworter, das muss jetzt in die Therapieleitlinien Eingang finden. Die Gegner, die gesagt haben, es ist zu früh. Ein bisschen bestätigt hat diese, oder auch ich glaube ziemlich bestätigt hat die CHARTED-Studie, die sogenannte Stampede-Studie, in meinen Augen wahnsinnig kompliziert aufgebaut. 4 Arme, ich glaube sogar noch mehr Arme, da folgen noch Daten mit Enzalutamid und auch Abiraterone, aber das ist sozusagen die erste Auswertung. Man hat verglichen, erstens Standardtherapie bei Patienten eben im metastasierten Setting, aber man hat auch eine Gruppe gehabt von Patienten, die waren nicht metastasiert, hatten aber ein hohes Risiko. Zum Beispiel Nodal-positive Patienten. Man hat eben diese Patienten randomisiert in da 4 Gruppen. Erstens Standardtherapie, also Antihormontherapie. Zweitens, so wie die CHARTED-Studie, Standardtherapie, Antihormontherapie plus Docetaxel. Drittens, ein Someter dazu, beziehungsweise viertens die Kombination aus allen dreien. Also Standardtherapie, Docetaxel plus ein Someter, ein Bisphosphonat. Ich darf jetzt nur den armen Raum rausgreifen, der auch da besonders hervorgestochen hat, eben diese Gruppe Standardtherapie versus Standardtherapie plus Docetaxel. Da haben wir hier ein Failure-Free Survival von 40 versus 34,8 Monaten für die Gruppe Standardtherapie plus Docetaxel. Und auch der härteste Endpunkt beim Prostatakarzinom, das Gesamtüberleben, ist auch hier 10 Monate länger. Auch da, wenn man die Subgruppen anschaut, eigentlich ein ziemlich ähnliches Bild wie in der Charted-Studie. Ja? Vor allem die metastasierten Patienten profitieren im Gegensatz zu den nicht metastasierten Hochrisikopatienten, vor allem hier auch den nodalen Negativpatienten profitieren, aber auch vor allem die Patienten mit einem sehr hohen Gleason-Score. Man muss natürlich sagen, die Studie war nicht gepowert, um diese Hochrisikopatienten aufzuschlüsseln und um einen wirklichen Unterschied zwischen Hochrisikopatienten, profitieren die wirklich von einem Docetaxel oder nicht. Auf jeden Fall, wenn man sich das Gesamtbild anschaut, denke ich, ist es momentan als Therapieleitlinie oder sollte, oder hat teilweise auch Eingang gefunden, dass man Patienten, die in einem hormonsensitiven Setting sind, einen hohen Tumorload, einen hohen Risikopatienten haben, eine Standardtherapie plus einen Docetaxel gibt. Ja, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, was machen wir den Patienten mit einem kastrationsrefraktären Setting, im metastasierten kastrationsrefraktären Setting? Da haben wir in den letzten 2,5 bis 3 Jahren einige Substanzen dazu bekommen. Das sind die Overall-Survival-Daten für Therapie nach der Chemotherapie, also Abiraterone für die KUGA 301-Studie, Enzalutamid, Capacitaxel für die TROPIC-Studie, Alpharadin, muss man sagen, da waren noch Patienten dabei, die noch nicht Chemotherapie erhalten hatten. Man soll natürlich die Studien Overall-Survival-Daten nicht ganz vergleichen, aber ungefähr sozusagen, wenn man da einen Überblick hat, 15 bis 18 Monate sozusagen der Durchschnitt des Overall-Survivals. Das kann man natürlich jetzt auch grundsätzlich als Erstlinie machen, diese Daten, das zeige ich Ihnen dann auch gleich. Das Ganze funktioniert natürlich auch vor Chemotherapie und das hat auch, wenn man jetzt hier amerikanische Daten sieht, zu einer großen Veränderung der Verschreibungspraxis geführt. Also die amerikanischen Kollegen, und ich glaube, das ist nicht nur in den USA so, sondern es ist auch bei uns so, der Stellenwert der Chemotherapie in der Erstlinie geht etwas zurück. Ja, wie gesagt, mit dem Hinterkopf behalten, das sind jetzt kastrationsrefraktäre Patienten metastasiert. Also der Stellenwert der Chemotherapie in der Erstlinie, glaube ich, geht deutlich zurück. Wenn die neuen Substanzen, die sogenannten Targeted Antihormonal Therapy, also Abiraterone bzw. ein bisschen später das Enzalutamid, deutlich an Bedeutung gewinnen. Das ist, glaube ich, auch unsere gängige Praxis, so wie wir das handhaben. Die Chemotherapie rutscht etwas nach hinten, dann teilweise in die Zweitlinie. Ja, wenn ich das Enzalutamid rausgreifen darf, weil ich es, glaube ich, eine sehr, sehr gut wirksame und sehr nebenwirkungsarme Substanz ist, eben ein Vertreter dieser neuen Targeted Antihormonal Therapy, eine Substanz, die den Androgenrezeptor sehr wirksam blockiert, auf mehrere Arten, auf mehrere molekulare Mechanismen. Ich möchte gar nicht da ins Detail gehen. Da die Zulassungsstudie, die sogenannte PREVAIL-Studie, eben vor Chemotherapie, chemotherapie-naive Patienten, verglichen hat mit einem Placebo, in meinen Augen ein bisschen ein unfairer Vergleich, ja, mit einem Placebo. Nichtsdestotrotz, ich meine, auch die Abiraterone-Zulassungsstudie dahingehend wurde so durchgeführt. Hier haben wir als finale Overall-Survival-Daten 35,3 Monate versus 31,3 Monate in favor of, wie man so schön sagt, also zugunsten von Enzalutamid. Und sehr eindrucksvoll auch das radiografisch gemessene Progressionsfreiüberleben von 20 für Enzalutamid versus nur 5,4 Monate und einer Hazard-Ratio von 0,3. Ja, die große Frage, die sich jetzt stellt, wie ist denn die Sequenz? Wie machen wir das? Wie setzen wir das ein? Gehen wir zuerst beim kastrationsrefraktären metastasierten Prostatakarzinom, gehen wir zuerst Enzalutamid, gehen wir zuerst Abiraterone, zuerst Chemotherapie? Und das weiß ich nicht. Also ich glaube, diese Frage ist überhaupt abschließend gar nicht geklärt. Es gibt natürlich ein paar Hinweise, wie man was machen soll. Der erste Hinweis oder die grundsätzliche Überlegung, das sind alles ganz kleine Studien mit sehr, sehr wenig Patienten. Ein Patient, der zum Beispiel zuerst Enzalutamid bekommt, und hier sehen Sie das Ansprechen dieses Patienten auf Enzalutamid im Sinne von PSA-Reduktion, da wirkt danach ein Abiraterone schlecht. Ja, Sie sehen hier Patienten, eben der das danach bekommen hat, oder das Patientenkollektiv, wir haben durchwegs PSA-Anstiege. Das heißt, und diese Daten gibt es auch in umgekehrter Reihenfolge. Also das heißt, Kombinationen oder Sequenzen von diesen neuen Targeted Hormonal Therapy ist vielleicht nicht ganz so wirksam. Interessanterweise gilt das jetzt nicht Capaciclovir, auch ein durchaus verwendetes Zweitlinienpräparat, scheint noch wirksam zu sein, auch bei Patienten, die Abiraterone bzw. Enzalutamid erhalten haben. Hier sehen wir auch hier den PSA-Rückgang in diesem Patientenkollektiv und noch durchaus ein ganz gutes Overall Survival von 10,9 Monaten. Ja, Biomarker. Auch Biomarker ist ein Thema, das uns in der Onkologie sehr beschäftigt. Welche Patienten profitieren denn besonders von diesen neuen Substanzen, von diesen Targeted Hormonotherapies? Da gab es eine sehr schöne Studie, dass Patienten, die eben diese sogenannte Androgenrezeptor-Splicing-Variante 7 haben, eben eigentlich nicht profitieren. Hier eben der PSA-Wert von den Patienten, die das haben, versus Patienten in Blau, die das nicht haben. Also de facto hat kein Patient angesprochen, wenn man das 50% Response als Cutoff sieht, hat kein Patient in dieser doch kleinen, aber doch als eindrucksvollen Studie angesprochen, der diese Splicing-Variante hatte. Und das kann man messen, indem man den Patienten Blut abnimmt. Ja, zirkulierende Tumorzellen, diese Splicing-Variante mit einer sogenannten Liquid Biopsy messen, ist keine große Kunst, keine Hexerei, aber durchaus eine sehr elegante und eindrucksvolle Methode. Ja, eine Studie, an der wir auch beteiligt waren, wie sieht es denn mit Targeted Therapies aus oder wie sieht es denn eben mit Tyrosinkinase-Inhibitoren aus? Da haben wir eben die COMET-1-Studie abgeschlossen, die uns auch ein bisschen oder auch eigentlich viele Dinge gelehrt hat, mit dem Capuzantinib. Capuzantinib ist ein mittlerweile zugelassenes Präparat in einer Nische, und zwar im Schilddrüsenkarzinom, in einer ganz kleinen Nische zugelassen. Eine große Phase 3-Studie durchgeführt bei Patienten, die eben Docetaxel schon erhalten hatten. Randomisiert zwischen Placebo versus Capuzantinib. 600 Patienten Capuzantinib erhalten zum Schlucken, sehr elegant. Die anderen Patienten Placebo, ist eine Tablette eben. Auf molekularer Ebene wirkt es so, es ist ein dualer Inhibitor von dem Onkogen MET bzw. auch dem VEGF-Rezeptor. Und was sehen wir hier? Das sind noch jetzt Daten, die noch nicht ganz veröffentlicht sind bzw. jetzt gerade am Veröffentlichen sein. Vielen Dank, Professor Greiner, für die zur Verfügungstellung. Wir haben leider keinen Unterschied im Overall Survival. Das heißt, die Studie ist negativ, das war nämlich der primäre Endpunkt, also 11,0 versus 9,8 Monate. Man muss aber sagen, und das, wie gesagt, lehrt uns doch einiges, wir haben deutliche Unterschiede in allen anderen sekundären Endpunkten. Ja, wir haben einen Unterschied im progressionsfreien Überleben, wir haben ja auch Unterschiede in den Bone-Scans, also wir haben ganz eindrucksvolle Bone-Scan-Bilder, was auch ein bisschen da auch zurückkommt, sozusagen, was wir da vorher besprochen hatten. Wir haben sehr eindrucksvolle Bone-Scan-Bilder, also Patienten haben wirklich angesprochen, ganz eindrucksvoll angesprochen im Bone-Scan. Wir haben uns alle schon gefreut, die Studie wird positiv, wir sind dabei. Und der härteste Endpunkt im Prostatakarzinom ist leider negativ. Das Overall Survival ist nicht anders. Ja, als Onkologe kann ich jetzt gar nicht umhin, das momentan heißeste Thema in der Onkologie, die Immuntherapie, anzusprechen. Ich werde auch sehr oft gefragt im Punkt Prostatakarzinom, wie sieht es denn mit der Immuntherapie aus? Was gibt es denn da für Daten? Wir sind doch so erfolgreich in der Immuntherapie. Ein paar Worte möchte ich dazu auch noch verlieren. Grundsätzlich, wie funktioniert es? Also es gibt mehrere Arten von Immuntherapien. Das, was momentan so ganz en vogue ist, und ich möchte jetzt nur auf diesen Aspekt eingehen, sind die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren. Was ist das? Was ist ein Immuncheckpoint? Wenn man sich die T-Zelle vorstellt als Abwehrzelle, die T-Zelle, die den Tumor angreifen soll, dann wird die oft gebremst. Und die Bremsen sind diese Rezeptoren. Hier, das ist sozusagen die Bremse, und der Tumor hat den Schlüssel, hat Liganden, die diese Bremse hier aktivieren. Ja, es gibt dann auf der anderen Seite auch aktivierende Rezeptoren, auch dahingehend gibt es Antikörper, das ist ein bisschen Zukunftsmusik noch, aber ich möchte jetzt hier eingehen. Also das sind die Bremsen, das sind sozusagen die Immuncheckpoints, und die kann man mit den Antikörpern inhibieren. Ja. Der allererste, 2010 zugelassen fürs Melanom, war das Ipilimumab. Ja. Also die Idee ist, man bremst die Bremse, wenn man eine Bremse bremst, dann wird sie gelöst, die T-Zelle ist wieder aktiv, die T-Zelle ist überaktiv, sie erkennt den Tumor und greift den Tumor an. Ja, die allererste Studie mit dem Ipilimumab, auch da, wir waren dabei, auf dem Papier gute Daten, 1,2 Monate, 11,2 Overall Survival für das Ipilimumab in Patienten, die vorbehandelt waren mit dem Docetaxel versus 10 Monate im Placebo, leider nicht signifikant, auch leider eine negative Studie. Ganz interessant, und das werden Sie auch, wenn Sie jetzt Immuntherapiestudien, Sie werden immer mehr kommen, wenn Sie das sehen, dieses Crossing Over, ja, dieses sozusagen, die Immuntherapie wirkt am Anfang schlechter und wirkt dann und überschneidet dann die Vergleichskurve. Das ist ganz, ganz charakteristisch für Immuntherapien. Das wird immer öfter kommen. Und auch hier dieses andeutungsweise Leveling Off, ja, sozusagen, dass man hier ein Plateau erreicht. Auch das wird immer öfter kommen. Nichtsdestotrotz die Substanz hier negativ. Sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Und darauf warten wir natürlich im Prostatakarzinom, die neuen PD-L1-Inhibitoren. Viel besser verträglich als dieses Ipilimumab, viel besser verträglich als die CTLA-4-Inhibitoren. Auch das ist eine Bremse, ja, eine Bremse der T-Zelle. Die Tumorzelle hat, wie gesagt, das schaut aus wie ein Bremsfuß. Ja, man steigt mit dem Fuß auf die Bremse. Die T-Zelle wird deaktiviert. Hier kann man eben mit Antikörpern diese Bremse inhibieren. Wie ist denn das im Prostatakarzinom? Da gibt es noch nicht wirklich viele Daten, muss ich sagen. Es läuft eine sehr schöne Studie, Pembrolizumab, eine dieser neuen Antikörper, Nivolumab, die beiden sind zugelassen fürs Lungenkarzinom, fürs Nierenzellkarzinom, fürs Melanom. Ja, Nivolumab, Pembrolizumab, das sind die Vorreiter. Diese Studie läuft in Patienten, die schon vorher mit Enzalutamid vorbehandelt waren. Die allerersten Daten, nicht dieser Studie, die wir so gehört haben, ist, dass es im Prostatakarzinom wahrscheinlich in der Monotherapie, also in der Einzeltherapie, nicht ganz so wahnsinnig gut funktioniert wie in den anderen Therapien, die wir so gesehen haben. Wahrscheinlich wird es Kombinationen brauchen. Ja? Das sehen wir auch in anderen Tumorentitäten durchaus, dass die Kombination, ich habe Ihnen die T-Zelle vorgezeigt, es gibt die Bremse auf der rechten Seite, aber es gibt auch das Gaspedal auf der anderen Seite. Wir können sowohl auf die Bremse steigen und auf der anderen Seite aufs Gas und wahrscheinlich wird das ein bisschen die Zukunft bringen. Ja, auch da kurz Werbung in eigener Sache. Das sind Studien, oder da habe ich drei rausgegriffen, wir haben noch mehrere, aber ich habe diese drei rausgegriffen dahin. Das sind auch die Probleme, die uns in der Onkologie derzeit beschäftigen. Eben, was machen wir mit Patienten, die nach Enzalutamid weiter Progression? Setzen wir das Enzalutamid ab oder gehen wir es weiter? In Wahrheit würde ja niemand auf die Idee kommen, eine Androgenblockade abzusetzen bei Patienten, die kastrationsrefraktär sind. Da wissen wir auch, wir müssen es weitergeben. Grundsätzlich macht es dadurch auch Sinn, das Enzalutamid oder auch das Abiraterone weiterzugeben. Also hier die erste Studie, die zweite Phase 3 Studie, in der wir beteiligt sind oder unter anderem beteiligt sind. Auch das eine Immuntherapiestudie, ein bisschen eine andere Immuntherapiestudie. Patienten, die dendritische Zelltherapie auf individueller Ebene bekommen. Sie haben das Cipolysin-T, das bei uns noch nicht zugelassen ist im Kopf. Es funktioniert eine Spur anders. Und als dritte Studie, Sie haben die schönen Daten am Anfang gesehen, was machen wir denn bei Patienten im nicht metastasierten Setting? Ja? Ist wirklich da die Chemotherapie plus Antiandrogentherapie jetzt was gerade das Allerwichtigste ist? Also können wir vielleicht dasselbe erreichen, indem wir durchaus nebenwirkungsärmere Therapien, eben diese neuen, das ist eine andere Substanz, wirkt ähnlich, eine dieser neuen Antihormontherapien, diese Targeted Hormonotherapie geben. Ja, also nochmal Werbung, weisen Sie Patienten bitte zu, sollten Sie welche haben. Ein Abschlussslide, das ist sozusagen das, wie wir das heute machen sollen oder heute machen würden, zumindest bei uns im AKH, außer der Professor Greiner sieht das anders, ich würde es so machen. Also bei Patienten mit kastrationssensitiven Prostatakarzinom, die eine hohe Volumes, eine High Volume Disease, eine hohe Tumorlast haben, ist sicher durch die beiden Studien Stampede und Charted die Androgenblockade plus Chemotherapie, denke ich, Therapiestandard geworden. Ja, in der Erstlinie beim kastrationsrefraktären Prostatakarzinom, wie gesagt, die Sequenz, eine gute Frage. Ich denke, die neuen Substanzen haben durchaus einen großen Stellenwert und diese Kurve, dass Chemotherapie in der Erstlinie immer mehr an Bedeutung verliert, glaube ich, ist auch bei uns so. Ja, und dann beginnt das Ganze sich ein bisschen aufzuteilen, dann kann man sozusagen auch, Daten gibt es für alles, dass man alles nach Chemotherapie geben kann. Spannend wird es eher dann wieder hier, was machen wir sozusagen in der dritten und vierten Linie. Ich glaube, das große Ziel ist, Patienten in Studien einzubringen, ganz egal, wo er steht. Es ist auch das, was die NCCN-Guidelines empfehlen, die beste Krebstherapie ist eine klinische Studie. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und ja.